ARD.
Die Bedingungen auf dem frühen Mars waren eigentlich besser als auf der frühen Erde, weil bei der frühen Erde, da hat sich der Mond ja noch gebildet. Das war eine Fast-Kollision mit einem riesigen Planetoiden. Und da hatten wir Magma-Ozeane auf der Erde. Auf dem Mars war das die Sache nicht. Und wenn wir jetzt Meteoriten uns anschauen, dann ist es eigentlich einfacher, vom Mars zur Erde zu kommen als umgekehrt. Also wir könnten eigentlich alle Marsianer sein, sozusagen, und die sich dann später auf die Erde adaptiert haben und dann gab es komplexes Leben und die Bedingungen auf der Erde waren dann so viel besser. Aber es könnte sein, dass unser Leben tatsächlich auf dem Mars entstanden ist.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Unser Nachbarplanet Mars steckt voller Geheimnisse. Der rote Planet fasziniert Forschung und Wissenschaft seit vielen Jahrhunderten. Der Planet Mars ist jetzt unser Thema. Ich bin Axel Dorloff. Herzlich willkommen zu den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Die NASA will um 2040 die erste bemannte Mars-Mission starten. Elon Musk will am liebsten noch vor 2030 den roten Planeten besuchen. Und immer geht es dabei auch um die Frage, existiert Leben auf dem Mars? Dazu heute zu Gast in den Wissenswerten Dirk Schulze-Makuch. Er ist Professor am Zentrum für Astronomie und Astrophysik an der Technischen Universität Berlin und außerordentlicher Professor an der Washington State University. Außerdem ist er Präsident der Deutschen Astrobiologischen Gesellschaft. Hallo, Herr Schulze-Makuch.
Hallo.
Herr Schulze-Makuch, Sie beschäftigen sich seit Jahrzehnten intensiv mit dem Planeten Mars. Woher kommt bei Ihnen die Faszination für den roten Planeten?
Für Mars war ich schon immer fasziniert. Und die Faszination, die Hauptfaszination ist halt, dass das einer der Planeten und Monde ist. Also wir haben ja verschiedene Planeten und Monde, wo wir nach Leben suchen, wo Leben relativ wahrscheinlich ist, dass wir es auch finden.
Darüber werden wir gleich im Detail noch reden. Es gibt immer wieder neue faszinierende Details zum Mars. Jetzt hat die Europäische Weltraumorganisation ESA gerade ein Video veröffentlicht. Das ist im Prinzip ein simulierter Rundflug über das Noctis Labyrinthus, das Labyrinth der Nacht einer Italien großen Region auf der Marsoberfläche. Die Bilder kommen von der Raumsonde Mars Express. Da sehen wir eine Art Canyon, tiefe, steile Täler, riesige Schluchten. Wie müssen wir uns den Mars vorstellen?
Also der Mars ist auch ein großer Planet. Der Planet ist nicht so groß wie die Erde, aber hat sehr viele verschiedene Umweltbedingungen, je nachdem, wo man ist. Da ist ein riesiger Canyon, der sich über 3000 Kilometer durchzieht, wo der Grand Canyon mehrere Male hineinpasst. Es gibt riesige Vulkane. Der größte Vulkan ist Mons Olympus vom Sonnensystem. Der ist auf Mars. Und es gibt auch ziemlich viele wüstenartige Gegenden, vergleichbar mit der Atacama-Wüste in Chile.
Marsforschung gibt es ja schon sehr lange. Johannes Kepler hat um 1600 bereits Beobachtungen der Marsbahn angestellt. 1659 hat der Holländer Christian Huygens mit einem Teleskop den Mars beobachtet und die erste detaillierte Marskarte gezeichnet. Wie weit sind wir denn heute in der Marsforschung? Also was verstehen wir eigentlich schon ganz gut?
Oh, wir verstehen die Umweltbedingungen auf dem Mars schon recht gut. Vor knapp 50 Jahren war ja die Viking-Mission. Das war ein Life-Detection-Experiment, das durchgeführt worden ist. Und seitdem sind so viele verschiedene Länder und Rovers auf dem Mars gelandet, sodass wir eigentlich ein sehr gutes Verständnis von den Umweltbedingungen auf dem Mars haben. Und auch, dass es auf dem Mars relativ viel Wasser gibt und auch Organik gibt.
Wie sind denn diese Umweltbedingungen? Genau, lassen Sie uns da mal ins Detail gehen.
Es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wo wir schauen. Aber im Prinzip, also ganz grob, also Temperaturen können bis plus 30 Grad erreicht werden. Aber normalerweise ist es sehr, sehr kalt auf dem Mars. Also bis minus 80, minus 100 Grad Celsius in der Nacht. Weil die Atmosphäre sehr dünn ist. Die Atmosphäre hat eine Dichte von 6 bis 8 Millibar. Also es ist sehr dünn, wo auch Wasser im flüssigen Zustand häufig schnell sublimiert, also direkt, also das Eis in den gasförmigen Zustand übergeht. In den Canyon allerdings könnte das Wasser auch in flüssiger Form existieren und natürlich auch im Untergrund. Wir haben natürlich mehr Strahlung auf der Oberfläche des Mars, UV-Strahlung besonders. Allerdings die Atmosphäre tut auch ein ganzes Stück abhalten.
Der Schwerpunkt Ihrer Professur liegt ja auf der Erforschung der Bedingungen zur Ermöglichung von Leben auf anderen Planeten. Bezogen auf den Mars haben Sie von 2014 bis 2019 das EU-Forschungsprojekt Bewohnbarkeit von Marsumgebung geleitet, kurz HOME. Und um herauszufinden, was da alles so möglich ist, haben Sie auch in der Atacama-Wüste geforscht. Sie haben das gerade schon angedeutet. Warum? Was macht diese Wüstenumgebung in Chile so besonders und was hat das wiederum mit dem Mars zu tun?
Wir mögen ja gerne Feldarbeiten durchführen und da wir auf dem Mars das ein bisschen schwierig ist, weil wir da mit den Sonden hin müssen, gucken wir uns Landstriche im Prinzip aus auf der Erde, wo die Bedingungen relativ ähnlich sind. Nur wenn wir jetzt im hyperariden Bereich, also im ganz trockenen Bereich der Atacama-Wüste forschen, dann regnet es da auch nur einmal in 10 Jahren. Und wir können, also kriegen wir eine Idee, wie sich mikrobielles Leben dort adaptieren kann, wenn es noch existiert und was für Adaptionsmechanismen das Leben dort benutzt.
Und da ist die Atacama-Wüste nochmal besonders extrem, ja?
Ja, die Atacama-Wüste ist besonders extrem in der Hinsicht, weil die Felsbrocken, die da rumliegen, zum Beispiel nicht durch fluviale Prozesse dahin gebracht werden, sondern durch Erdbeben. Und das ist auch eine weitere Parallele zum Mars. Und auch die geochemischen Bedingungen sind sehr ähnlich. Das, was nicht ähnlich ist, dass wir es in der Atacama-Wüste natürlich nicht so kalt haben wie auf dem Mars oder in der Nacht es so kalt wird.
Wenn also Leben auf dem Mars existiert, das haben Sie jetzt erklärt, dann ist es Leben unter extremen Bedingungen. Was für Leben wäre das denn?
Also, wie wir uns das vorstellen, das wäre mikrobielles Leben und das ist wahrscheinlich nur mikrobielles Leben. Also, was wir hier auf der Erde als extremophile Organismen verstehen würden, die sich angepasst haben unter extrem trockenen und relativ kalten Bedingungen.
Können Sie das noch ein bisschen näher ausführen? Was gehört da alles zu?
Oh, mikrobiell ist in dem Sinn, dass es, wir denken, bakterielles Leben. Also, dass wir da Bakterien haben, die relativ primitiv sind und die sich dort angepasst haben. Eine Sache, die wir wieder sehen in der Atacama-Wüste, ist zum Beispiel, wie sich Bakterien dort anpassen auf die extreme Trockenheit. Die benutzen die Salze, die dort existieren, um Wasser direkt auf der Atmosphäre anzuziehen. Wenn wir uns vorstellen, morgens zum Beispiel ein Ei zu essen und mit einem Salzstreuer. Und wenn der Salzstreuer hat normalerweise noch Reiskörner drin, die sind hygroskopisch, die ziehen Wasser direkt auf der Atmosphäre an. Wenn die Reiskörner nicht da sind, würde das Salz klumpig werden, weil das Salz auch hygroskopisch ist und das Wasser direkt aus der Atmosphäre anzieht. Und diesen Effekt machen sich auch die Mikroben da in der extrem trockenen Atacama-Wüste. Die benutzen den auch, den Effekt, und kriegen so das Wasser her. Und so ähnlich würden wir das uns auf dem Mars auch vorstellen. Weil auf dem Mars momentan kann es nicht mehr regnen. Also die Mikroben oder die Bakterien, die dort leben, müssen sich so adaptiert haben, dass sie das Wasser auch direkt von der Atmosphäre aufnehmen können oder sie müssen es von dem Untergrund bekommen.
Hat es denn auf dem Mars eigentlich mal regnen können? Weil wir wissen ja doch, dass der Mars mal habitabel war. Es gab dort Ozeane sogar.
Richtig, das ist richtig. So ungefähr vor 4 Milliarden Jahren, da sind wir ziemlich sicher, dass es da Ozeane gab, relativ große auch. Aber die Ozeane müssen noch gar nicht mal so groß gewesen sein. Wenn ich das im mikrobiellen Maßstab sehe, dann für eine Mikrobe, für ein Bakterium ist schon eine Pfütze, ist schon ein Riesenozean. Also wir wissen, dass da flüssiges Wasser existiert hat. Wir wissen auch, dass es zu dem Zeitpunkt noch geregnet hat auf dem Mars und dass dann die Atmosphäre von dem Mars dünner und dünner geworden ist. Also wenn jetzt noch aktives Leben da ist, das müsste sich zu diesen Bedingungen adaptieren. Aber vor 4 Milliarden Jahren war es sehr ähnlich wie auf der Erde, da ist das Ganze gar kein Problem.
Aber das ist ja total spannend, auch zurückzugucken, weil wenn es als gesichert gilt, dass es sozusagen Ozeane, vielleicht auch nur kleinere Pfützen gegeben hat und dass es geregnet hat, ist es denn dann auch oder gilt es auch als gesichert, dass es dort wirklich mal Leben in irgendeiner Form gab?
Also sagen wir das so, ich würde es als sehr erstaunlich halten, wenn es auf dem Mars nie Leben gegeben hat und kein Leben gibt. Die Lebensbedingungen waren sehr ähnlich auf der Erde. Wir wissen natürlich nicht, ob das Leben auf dem Mars auch einen eigenen Ursprung hat. Das wäre total spannend. Wir wissen, dass da auf der Erde das Leben seit ungefähr 4 Milliarden Jahren existiert, hauptsächlich halt in bakterieller Form. Und wir wissen auch, dass es Meteoriten, die im Prinzip hin und her fliegen vom Mars zur Erde und umgekehrt, dass diese ankommen und auf diese Weise Bakterien das überleben könnten. Oder auch überleben würden. Ein ganz kleiner Bruchteil überlebt das, aber um da eine Population zu etablieren, bräuchte es wirklich nur ein Bakterium. Mhm. Also selbst wenn da kein eigener Ursprung wäre, dadurch, dass auf der Erde zu diesem Zeitpunkt es Leben gab und relativ viel Leben gab, ist es eigentlich sehr wahrscheinlich, dass es zu dem Zeitpunkt auf dem Mars gab. Wir könnten das natürlich auch andersrum machen und sagen, ja, die Bedingungen auf dem frühen Mars waren eigentlich besser als auf der frühen Erde, weil bei der frühen Erde, da hat sich der Mond ja noch gebildet, das war eine Fast-Kollision mit einem riesigen Planetoiden und da hatten wir Magma-Ozeane auf der Erde. Auf dem Mars war das die Sache nicht. Und wenn wir jetzt Meteoriten uns anschauen, dann ist es eigentlich einfacher, vom Mars zur Erde zu kommen als umgekehrt. Also wir könnten eigentlich alle Marsianer sein, sozusagen, und die sich dann später auf die Erde adaptiert haben und dann gab es komplexes Leben und die Bedingungen auf der Erde waren dann so viel besser. Aber es könnte sein, dass unser Leben tatsächlich auf dem Mars entstanden ist.
Was Sie aber besonders spannend finden, ist es auch, ob es wirklich indigenes Leben dort gab. Ja?
Richtig, das wäre natürlich sehr spannend, weil wenn das Leben auf dem Mars mit uns verwandt ist, dann ist das für uns Astrobiologen total spannend und wir möchten herausfinden, was die biochemisch und adaptionmäßig alles tun können und was für extra Tricks sie haben. Aber wenn das ein eigener Ursprung auf dem Mars ist, dann hätten wir schon zwei unterschiedliche Ursprünge im Sonnensystem. Daraus müssten wir dann einfach schließen, dass das sehr häufig passiert und dass es Leben sehr häufig im Universum gibt.
Wenn Sie und ich also vom Leben auf dem Mars abstammen könnten, im weitesten Sinne, wo auf dem Mars ist es denn da besonders interessant zu gucken? Gibt es bestimmte Regionen, wo Sie sagen, da müssen wir hingucken?
Es gibt mehrere Regionen. Einmal sind das die nennen sich die Southern Highlands von Mars, wo sehr viele Salzablagerungen sind, wo zum Beispiel die Mikroben das Wasser anziehen könnten, wie ich das gerade geschildert habe. Aber dann gibt es natürlich auch Lavahöhlen, die sehr groß und sehr tief in den Mars reingehen. Das wäre natürlich auch ein mögliches Habitat. Dann insgesamt im Untergrund gibt es Möglichkeiten, eventuell auch im Eis, wo Wassereis existiert. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das Einzige, was in gewisser Weise ein bisschen traurig ist, dass mit diesen Sonden oder Ländern die NASA oder auch die ESA sagt immer, zu landen, wo es sehr sicher ist. Und das sind eigentlich die langweiligen Landstriche, weil es da ganz flach sind. Da gibt es keine größeren Felsbrocken und sowas, wo der Lander oder der Rover kaputt gehen könnten, wenn der landet. Aber wo wir wirklich hin wollen, ist zum Beispiel in den Canyon, oder in die Lavahöhlen oder in die Sasser Highlands. Und da ist es natürlich, das Terrain und das Relief ist natürlich sehr stark und halt zum Landen auch ein bisschen gefährlich. Aber da sind die interessanten
Sachen. Müssen die Rover noch besser werden dazu?
Ja, oder? Die Rover müssen dann noch besser werden. Ja, genau. Ja. Oder beziehungsweise die Landungsellipse. Und dann, von wo wir landen, dann mit dem Rover dann dorthin fahren.
Ja, wenn Sie sagen, es hat Leben dort gegeben, vielleicht sogar mal mehr als auf der Erde oder ähnlich, wie kam das dann, dass das heute sozusagen schwerer sichtbar ist oder fast gar nicht mehr da ist? Hat sich das selbst ausgelöscht oder was?
Wir müssen verstehen, dass die Bedingungen direkt an der Oberfläche von Mars sehr hart sind. Die sind also noch mal ein ganzes Stück härter oder schlimmer als in der Atacama-Wüste, weil wir dann halt sehr wenig Atmosphäre haben und ziemlich viel Strahlung haben. So, Organismen müssen sich dann im Prinzip ein bisschen im Untergrund schützen. Die könnten sich in Salzkristallen schützen, wo es vielleicht nur 10 Zentimeter Material drüber ist und darunter. Und dann würden wir das auch nicht direkt sehen. Oder in Lavahöhlen, wo wir mit unseren Remote Sensing Instrumenten auch nicht wirklich hinkommen. Also das sind halt die interessantesten Gegenden, wo wir sehr schwer Informationen herbekommen.
Die Forschung rund um mögliches Leben auf dem Planeten Mars, das ist unser Thema in den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Ich bin Axel Dorloff und zu Gast ist Dirk Schulze-Makuch, Professor für Astrobiologie und planetare Habitabilität an der Technischen Universität Berlin und außerordentlicher Professor an der Washington State University. Herr Schulze-Makuch, jetzt gibt es gerade eine Debatte in der Wissenschaft um das Leben auf dem Mars, an der auch Sie als Protagonist beteiligt sind. Hintergrund: vor fast 50 Jahren, in den 70er Jahren, Jahren hat die NASA zwei Landemodule zum Mars entsandt, die sogenannten Vikings, um nach Leben auf dem roten Planeten zu suchen. Und Sie sagen jetzt, die NASA könnte dabei unwissentlich Leben auf dem roten Planeten entdeckt und auch gleich wieder zerstört haben. Das müssen Sie uns erklären.
Ja, gerne. Also was wir sehen in der Atacama-Wüste, was ich auch schon eben gerade ausgeführt habe, dass die Mikroben oder das Leben dort sehr adaptiert ist an die Trockenheit. Also die nehmen Wasser direkt auf von der Atmosphäre. Nur wenn ich jetzt die Viking Life Detection Experimente waren so designt, dass die im Prinzip der Wasser über den Boden gekippt haben. Und das funktioniert prima für die Erde, weil wir eigentlich ein Wasserplanet ist, weil hier so viel Wasser ist. Aber wenn ich jetzt auf diese Mikroben, wie wir das auch sehen in der Atacama-Wüste, wenn ich da jetzt Wasser drüber kippe, dann im Prinzip ertrinken das. Wissenschaftlich nennt sich Hyperhydration, aber im Prinzip ertrinken sich. Das wäre genauso, wenn jetzt ein Alien zum Beispiel vorbeigeflogen bekommt, sieht sie in der Wüste und sagt, oh, der arme Mensch, der ist durstig und ich hier nehme den armen Mensch und tue den in die Mitte von den Ozean stopfen. Und dann ertrinken sie auch. Dann das ist zu viel des Guten, richtig? Und das könnte dann die Ergebnisse dann erklären, die wir da wirklich sehen von Viking, weil einige Indikationen waren für Leben und einige andere waren schwer mit Leben zu vereinen. Und das Resultat, das die Wissenschaftler zu diesem Zeitpunkt gegeben haben der Öffentlichkeit, war, dass da wahrscheinlich kein Leben ist oder dass es nicht klar ist. Und das basierte eigentlich nur darauf, weil da noch ein Gerät war, das war ein Gaschromatograph-Mass-Spektrometer, das misst organische Stoffe. Und das Instrument hatte Spuren von chlorinierten organischen Stoffen gemessen. Nun, zu diesem Zeitpunkt wurde das interpretiert als Kontamination. Und der Project Scientist, also der in Verantwortung hatte da, Jerry Soffen, hat dann gemeint, seine berühmten Worte, no bodies, no life. Was heißt, keine organischen Stoffe, dann kann da auch kein Leben existieren. Heute wissen wir aber, dass diese organischen Stoffe indigen sind, weil das auch die Phoenix-Mission und die beiden Rovers Curiosity und Perseverance Rover detektiert haben, diese chlorinierten organischen Stoffe.
Das heißt, damals vor dem Hintergrund, was man damals wusste, musste man davon ausgehen, es ist kein Leben und heute sieht das aber anders aus.
Richtig, heute sieht das anders aus. Wenn der Project Scientist Jerry Soffen zu diesem Zeitpunkt gewusst hätte, dass das tatsächlich indigenes organisches Material vom Mars ist, wäre die Interpretation wahrscheinlich gewesen, wir haben starke Hinweise auf Leben, wir müssen uns das noch mal ein bisschen näher angucken und weitere Missionen zum Mars fliegen.
Aber warum kam da jetzt vorher keiner drauf? Warum wird das jetzt erst in Zweifel gezogen?
Da gab es auch schon Leute, die das vorher in Zweifel gezogen haben. Und es gab auch andere Leute, die gesagt haben, ja, aber das kann nicht sein. Auf dem Mars muss es organische Stoffe geben. Schon allein durch die Meteoriten oder Asteroiden und Kometen, die auf dem Mars landen. Das kann nicht sein, dass es gar keine Organik gibt. Aber die Sache war dann erstmal so ein bisschen abgeschlossen und dann haben wir auch ein Verständnis bekommen, wie extrem die Oberflächenbedingungen auf dem Mars sind und die meisten Leute haben gesagt, ja, das irgendwie so richtig klappt das ja nicht und dann ist dann wahrscheinlich kein Leben. Aber durch die letztere Mission, die sich dann darauf spezialisiert haben, nicht mehr nur nach Wasser zu suchen, sondern auch nach Organik, ist das halt das ganze Bild umgestellt. Und das ist halt auch so, wie Wissenschaft funktioniert. Von den Fakten, die wir bekommen, Observationen, die wir bekommen, tun wir eine Hypothese aufstellen. Und die Hypothese, die überlebt eventuell oder auch überlebt nicht. Wenn wir dann neue Observationen kommen, dann müssen wir die halt revidieren.
Trotzdem ist ja auch jetzt die Mehrheit der Forschungsgemeinschaft oder zumindest einige sind sehr skeptisch beziehungsweise anderer Meinung. Was sagen Sie denn denen?
Ja, ich meine, natürlich gibt es Leute, die anderer Meinung sind, die dann sagen, ja, die Bedingungen auf dem Mars sind so extrem, dass es diese Schwierigkeiten haben darf, sich vorzustellen, dass es da Leben gibt. Ich weiß nicht, ich habe einfach einen anderen Blickwinkel darauf und ich immer meine Studis, die kriege ich zum Schmunzeln oder so, weil ich dann sage, ihr müsst euch vorstellen, dass ihr eine Mikrobe auf dem Mars seid. Wie könnt ihr das, die Umweltbedingungen und die Ressourcen, die ihr habt, da möglich machen, dass ihr dort überleben könnt? Und so läuft eigentlich auch die Biologie ab. Und die Biologie ist sehr erfinderisch. Wenn es da irgendwas gibt, was es erleichtern kann, das Leben, dann wird das Leben auch diese Ressourcen benutzen. Und ich glaube eigentlich, dass von den Erfahrungen, die wir auch haben, von extremophilen Organismen, die in sehr sauren Wässern leben, die unter sehr kalten Bedingungen leben, die unter extrem trockenen Bedingungen leben, auf der Erde, was wir sehen, dass das Leben unheimlich adaptionsfähig ist.
Um jetzt diese These zu überprüfen, plädieren auch Sie für eine neue Mission zum Mars. Ich habe Sie zitiert gelesen, Sie könnten es kaum erwarten, dass so eine Mission in Gang kommt.
Richtig, ja. Ich meine, eine Mission ist geplant, das ist Sample Return, also Proben vom Mars zurückzubringen und zu analysieren. Das wäre natürlich auch toll. Ich fände eigentlich eine Live-Detection-Mission in situ auf dem Mars zu testen, besser um aktives Leben zu testen.
Was heißt Live-Detection-Mission?
Also, dass wir einen Lander oder einen Rover hinbringen, der verschiedene Experimente durchführt, um zu sehen, ob da Leben ist. Weil das einzige und das letzte Mal, wo das passiert hat, war das die Viking-Mission und das war schon knapp 50 Jahre her. Und zu diesem Zeitpunkt haben wir die Mars-Umweltbedingungen nicht verstanden. Und ich meine, die Leute dachten da vielleicht noch, dass da alles grün war, dass das totale globale Biosphäre existiert. Heute wissen wir, wenn da Leben ist, ist es nur in gewissen Nischen. Dass wir das dann halt testen mit den Experimenten und wo wir die Umweltbedingungen so viel besser verstehen. Wir haben auch bessere Techniken, wir haben auch künstliche Intelligenz, die wir benutzen können und eine Live-Detection-Mission zusammenstellen. Weil wenn wir was gelernt haben von der Viking-Mission ist auch, wenn wir irgendwas in so eine Box reinmachen und dann so lange auf dem Mars lassen und dann wieder zurückbringen, dann ist die Aktivität, die wir vorher gesehen hatten, die Viking gesehen hat, ist dann irgendwann verschwunden. Weil entweder wir wissen es nicht, was es ist, es könnte chemische Reaktivität sein, dann ist sie nicht mehr da. Es könnte Mikroben sein, also Bakterien, und die sind dann gestorben, weil sie die ganze Zeit in der Box waren. Sie waren vielleicht die Photosynthese benutzt haben und dann kriegen sie kein Licht mehr und dann sterben sie ab. So, das Ideale wäre eigentlich, wenn wir eine Mission haben, zum Mars und direkt auf dem Mars testen.
Zeichnet sich die denn ab, diese Mission?
Eigentlich nicht wirklich momentan. Also es gibt gewisse Bemühungen, hauptsächlich im privaten Sektor. NASA ist ganz darauf fokussiert, also auch mit ESA zusammen, diese Proben vom Mars zurückzubringen. Das natürlich hat von der Geologie her oder von den Datierungen und diesen geochemischen Kontext und Umweltbedingungen zu verstehen, ist das natürlich sehr wichtig. Aber wenn wir direkt Leben detektieren wollen, was zumindest für mich als Astrobiologen am interessantesten ist und für die meisten Zuhörer wahrscheinlich auch am interessantesten ist, dann bräuchten wir eigentlich diese Live-Detection-Mission, um direkt die Experimente auf dem Mars zu machen.
Herr Schulze, mal kurz, Ihr derzeitiges Projekt, bei dem es auch um Leben auf dem Mars geht, heißt BRINES. Was hat das wiederum mit Leben auf dem Mars zu tun? Was gucken Sie sich da an?
Also ich hatte ja gesagt, dass wir chlorinierte organische Stoffe gefunden haben. Und auf dem Mars gibt es also Perchlorate und sehr viele chlorinierte Flüssigkeiten, also chloriniertes Wasser auch. Und wir gucken, wie wir die Mikroben, wie weit die diese chlorinierten Wässer und mit diesen Chemikalien überleben können und da trotzdem dort leben können. Wir tun die also im Prinzip, wenn Sie so wollen, ein bisschen foltern in dem Sinn und sehen, okay, wie weit kannst du gehen, wie weit kannst du unter diesen Umständen noch überleben. Und auf dem Mars sind halt diese Wässer oder so mit sehr vielen von diesen Chemikalien versetzt. Und das hieße also, dass die Organismen sich daran adaptiert haben müssten.
Müssen Sie dazu auch wieder in die Atacama-Wüste oder können Sie das ganz gut hier in Berlin machen?
Wir können das eigentlich ganz gut im Labor machen, aber wir haben zum Beispiel auch Gegenden gefunden in der Atacama-Wüste, wo wir sehr viel Calciumchlorid und auch Magnesiumchlorid haben, das dann wieder ähnlich wie auf dem Mars ist. Und da haben wir uns jetzt auch wieder Proben genommen und die sind wir momentan analysieren. Ich war also erst vor knapp 2 Monaten in der Atacama-Wüste, da haben wir diese Proben geholt.
Sie haben gerade schon gesagt, es müsste so eine Live-Detection-Mission geben. Es wird ja aber auch schon über bemannte Mars-Missionen geredet. Elon Musk möchte gerne hin, die NASA hat es für 2000 oder um 2040 geplant. Sind diese bemannten Mars-Missionen wirklich realistisch in den nächsten 2 Jahrzehnten?
Ich würde sagen schon, dass es realistisch ist. Wir haben das technologische Know-how, das wir durchführen können. Natürlich sind die mit Risiken verbunden, das ist gar keine Frage. Allerdings würde ich eigentlich vorschlagen, erst so eine Live-Detection-Mission dort zu führen. Weil wenn wir Menschen dahin bringen, wollen wir eigentlich wissen, ob da schon Mikroben leben. Und wenn wir die Leute wieder zurückbringen, kann es sein, dass wir die Mikroben wieder von dem Mars zur Erde zurückbringen. Und das wollen wir ja auch wissen. Wir würden nicht erwarten, dass diese Mikroben pathogenisch sind oder irgendwelche Probleme machen. Die sind ja nicht auf Menschen adaptiert, auf dem Mars, wenn die leben, dann haben die sonst keine Interaktion von Menschen.
Also können nicht gefährlich sein.
Ja, nicht gefährlich. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Nicht als Pathogene, als Krankheitserreger, aber die könnten natürlich toxische Stoffe produzieren, die für uns sehr toxisch sind. Das wäre schon eine Möglichkeit. Und das sollten wir eigentlich vorher erst ausschließen, bevor wir da eine bemannte Mission hinschicken oder mehrere bemannte Missionen.
Sie haben die Risiken angedeutet. Wo liegen denn die Risiken? Wo liegen die zentralen Herausforderungen so einer bemannten Mars-Mission?
Erstmal ist der Flug hier, wenn wir eine günstige Konstellation haben, dauert er ungefähr 6,5 Monate. Und das Erdmagnetfeld ist ja nicht mehr da zum Schützen, sondern wir bräuchten sehr viel Schutz von kosmischer Strahlung oder wenn da auch plötzlich eine Sonneneruption ist, dass die Menschen dann nicht im Prinzip dann zu sehr bestrahlt werden und zu sehr geschädigt werden. Dann die Landung selber ist natürlich immer ein bisschen ein Risiko. Viele von denen sind ja daneben gegangen. In letzter Zeit zumindest die amerikanischen Sonden waren eigentlich alle erfolgreich. Dann müssen die Leute auf dem Mars ja auch irgendwie leben. Wir brauchen also selber Module oder so, wo Schutz ist. Die Mars-Atmosphäre schützt natürlich etwas, aber wir brauchen ja trotzdem Ressourcen. Wir müssen von dem Eis auf dem Mars zum Beispiel Sauerstoff produzieren zum Atmen. Wahrscheinlich könnte das in so einer Kapsel sein oder vielleicht auch irgendwas gebaut werden, wenn das so ein bisschen längere hinsichtlich so eine Station oder sowas ist. Und dann, der Start dann vom Mars, ist es natürlich auch wieder ein bisschen gefährlich und dann wieder zurückzukommen, wenn wir die Leute nicht direkt auf dem Mars lassen wollen.
Das wäre auch eine Option, eine realistische.
Im Prinzip wäre das auch eine Option. Wir könnten uns das so vorstellen, wie Nordamerika besiedelt worden ist. Und da waren ja auch Kolonisten und ziemlich viele sind in den Schiffen leider auch umgekommen, dorthin zu kommen. Und das könnte natürlich genauso gut mit Mars passieren. Aber Mars ist natürlich nochmal ein ganzes Stück schwieriger, weil dort haben wir ja zumindest keine Tiere oder Pflanzen. Die müssten wir mitbringen. Wir müssten Pflanzen anbauen, dass die Leute genug Vitamine bekommen. Da müsste einiges an Konstruktion passieren und es ist natürlich ein ganzes Stück gefährlicher, dadurch, dass wir keine Atmosphäre haben, die wir atmen können, sondern die müsste auch künstlich. Es müsste also alles mit der Technik gemacht werden, dass das funktioniert.
Wem trauen Sie da denn so eine bemannte Mission als erstes zu? Halten Sie das für realistisch, was Elon Musk plant, oder ist es dann doch eher die NASA oder eher die Chinesen?
Also das größte Know-how in der Richtung hat wahrscheinlich die NASA. Allerdings, die NASA muss sich halt rechtfertigen von Steuerzahler. Und die Steuerzahler sind dann halt unglücklich, falls es zu teuer wird oder was daneben läuft. Das größte Risiko kann wahrscheinlich Elon Musk eingehen, weil das sind dann Privatgelder, das sind Leute, die sich freiwillig melden. Und wenn dann was da passiert, dann, ja gut, es ist traurig, wenn die Leute sterben oder wenn irgendwas schief geht. Aber das sind ja Freiwillige und er hat die ganzen Kosten berappt im Prinzip. Die ESA ist auch sehr zurückhaltend. Die Chinesen sind da ein bisschen mehr forsch, wahrscheinlich weil die auch willig sind, ein größeres Risiko einzugehen. Im Prinzip ist das alles möglich. Das Problem ist halt, die Finanzen dafür aufzubringen, weil das sehr teuer wird, die ganze Sache. Und dann auch willig, das Risiko einzugehen.
Herr Schulze-Markuch, herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Zu Gast in den Wissenswerten Dirk Schulze-Markuch, Professor für Astrobiologie und planetare Habitabilität an der Technischen Universität Berlin und außerordentlicher Professor an der Washington State University. Er ist außerdem Präsident der Deutschen Astrobiologischen Gesellschaft. Unser Gespräch können Sie nachhören in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören. Ich bin Axel Dorloff.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.